Ich bin immer noch bei meiner Predigtserie über die Grundlagen des Glaubens. Und beim letzten Mal ist das schon ein bisschen angeklungen, weil man kann über die Trennung von Gott das nicht einfach so stehen lassen. Jedenfalls meiner Meinung nach, wenn man über die Trennung zu Gott redet und das einfach da so stehen lässt, finde ich, ist das sehr unbefriedigend. Deswegen bin ich beim letzten Mal schon ein bisschen auf Errettung eingegangen, aber heute mache ich das Thema nochmal ganz neu auf und spreche über die Errettung. Und ich nehme mal, dass wir einen Eindruck davon kriegen, was das eigentlich heißt. Als ich mich vorbereite, habe ich gedacht, so, ich glaube, wir haben das Ausmaß von dem, wovon uns Jesus gerettet hat, vielleicht noch nicht jeder unbedingt wirklich so begriffen. So, und deswegen ein Beispiel. Du kannst uns mal das erste Bild zeigen. Als ich fünf war, wir waren mit der Familie gerade bei meiner Oma und Opa in Bremen gewesen und sind auf der Rückfahrt. Und da kam eine Nachricht im Radio, dass einige Bergleute, die verunglückt waren, mit einer Bombe gerettet wurden. Ich weiß nicht, wer von den Älteren, ich bin schon so alt, ich habe das mitgekriegt, auch wenn ich erst fünf war. Die Jüngeren, die wissen gar nichts davon, aber vielleicht haben sie erst hinterher davon gehört. 1963 geschah in Lengede, hier bei Salzgitter. Da ist ein schweres Grubenunglück. Ein Klärteich ergoss sich in einen Stollen, in dem 120 Bergleute unter Tage arbeiteten. 29 kamen dabei ums Leben und viele konnten sich auf verschiedenen Wegen durch andere Stollen konnten sich retten. Und nach einer Woche des Suchens hatte man die Hoffnung aufgegeben, weiter irgendwelche Überlebenden zu finden. Aber es gab noch 11 Männer, die sich in einer Höhle versammelt hatten. Das war ein aufgegebener Stollen, der eigentlich dem Einsturz freigegeben war, aber der war noch intakt und dorthin hatten sie sich gerettet. Völlige Dunkelheit, es war kein Licht dort. Und sie warteten dort auf ihr Ende. Weil dieser Stollen war aufgegeben. Und das wussten die da oben auch. Und deswegen haben sie dort gar nicht erst gesucht. Die hatten also, die Bergleute wussten, wir sind jetzt zwar am Leben, aber wir haben keine Chance, hier wieder rauszukommen. Einige Kollegen oben ließ es aber keine Ruhe und sie haben ihren Direktor gedrängt, doch nochmal zu suchen. Und er ließ sich überreden und man hat nochmal gebohrt. Und zwar genau nach diesem Schacht. Wenn ihr die ganze Geschichte mal lest, ihr könnt das nochmal nachlesen, auf Wikipedia steht das drauf, da waren so viele Wunder, dass die mit dieser Suchbohrung überhaupt in dieser Höhle gelandet sind. Und als diese Bohrung da durchgegangen ist, haben diese 11 Männer wieder Hoffnung geschöpft. Sie haben an dieses Bohrgestänge geklopft, haben einen Zettel dran gemacht. Es sind noch 11 Überlebende da. Und dann begann die zweite Bohrung, weil diese Bohrung war nur eine Suchbohrung. Die war eine Hand dick, da kann kein Mensch durch. Dann hat man nochmal gebohrt und dann hat man sie rausgeholt. Sie mussten noch 4 weitere Tage warten, bis diese Bohrung gesetzt war. Und dann wurden sie einzeln mit einer sogenannten Dahlbusch-Bombe. Da kannst du es mal das Bild sein, da gibt es nur eine Zeichnung davon. Das ist eine enge Röhre, wo gerade ein Mann reinpasst. Deswegen Bombe, Dahlbusch-Bombe nennt sich die. Und da sind sie aus diesem Schacht einzeln herausgezogen worden. Ich finde, dieses Geschehen führt uns sehr deutlich vor Augen, was Errettung bedeutet, wenn du keine Hoffnung hast, wenn du keine Möglichkeit hast und wirklich keine Hoffnung, errettet zu werden, und dann geschieht es doch. Und du wirst gerettet und du kommst wieder zum Leben hindurch. Aber ich glaube, die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, weil sie leben und ihnen geht es gut hier auf dieser Erde. Sie sind sich nicht der Gefahr bewusst, in der sie sind. weil die 11 Männer da unten, die wussten, dass sie verloren sind. Aber wir, wenn wir leben, aber ohne Beziehung zu Gott sind, sind wir in der gleichen Lage. Aber uns geht es ja scheinbar gut. Aber im Grunde genommen sind wir in der gleichen Lage. Wir warten auf den Tod. Und zwar nicht den Tod hier, sondern den Tod, weil wenn wir sterben ohne Gott, die Bibel sagt, wir kommen in die Hölle, in die ewige Finsternis, in die Qualen, ewig getrennt von Gott. Und das ist kein Leben, das ist Tod. Ewiger Tod. So, Gott wollte nicht, dass wir da hinkommen, sondern er hat sich aufgemacht, uns zu retten. Er hat einen Plan gemacht, damit wir gerettet werden. Menschen von sich aus haben immer schon den Wunsch gehabt, gerettet zu werden. Ob sie von Gott wussten oder nicht. Das ist den Menschen irgendwo ein Stück weit von Gott mit eingegeben, dass sie die Sehnsucht nach Rettung haben. Sie wissen nicht bewusst vom Verstand her, dass sie verloren sind, aber sie spüren das irgendwo. Und deswegen haben sich Menschen schon immer auf den Weg gemacht, irgendwo Rettung zu finden. Die Juden haben das gemacht, indem sie den eigentlich ihnen bekannten Gott geopfert haben. Sie haben Tiere geopfert, um diesen Gott zu finden. Hebräer 10, Vers 3 bis 4 steht etwas davon. Und da steht doch, das Gegenteil ist der Fall. Durch das Opfer wurden die Menschen jedes Jahr nur wieder an ihre Sünden erinnert. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünde wegzunehmen. Also dieses ganze Opferritual, was die Juden gemacht haben, hilft nicht, um wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Das war ihr Versuch, wieder zu Gott zurückzukommen, aber der ist gescheitert. Andere haben es mit anderen Religionen versucht, mit Buddhismus, mit Hinduismus, mit dem Islam. Und viele suchen immer noch ihr Heil darin. Jede dieser Religionen schreibt ihre ganz eigenen Rituale vor, was man machen muss, um wieder zu Gott zurückzukommen. Aber keine dieser Religionen wird zum Ziel kommen, weil wir von uns aus können es nicht schaffen. Es ist unmöglich. Und nur der Gott der Bibel hat von sich aus angefangen, uns zu retten. Nicht, dass wir auf dem Weg zu Gott sind, sondern dass Gott auf dem Weg zu uns ist, um uns zu retten. Er ist den Weg gegangen, um uns zu retten. Und dazu hat er einen ganz einzigartigen Plan gemacht. Nämlich hat Jesus auf diese Erde geschickt. Und er hat seinen Sohn, Jesus, für uns geopfert. Johannes 3, 16 und 17. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Jesus kam als Mensch auf diese Erde. Als Gottes Sohn war er Gott im Himmel. Und da wäre er normalerweise geblieben. Da ging es ihm gut. Da hatte er Herrlichkeit Gottes. Da war er mit seinem Vater zusammen vereint. Er hatte eigentlich überhaupt keinen Grund, den Himmel zu verlassen. Außer, dass die Menschen verloren gehen, wenn er das nicht tut. Und deswegen hat er gesagt, ja, ich komme als Mensch auf diese Erde. Er kam als Mensch. Und als er erwachsen war, denn er wurde wirklich als Mensch, als Baby geboren und wuchs auf. Und als er erwachsen war, ist er umhergezogen und hat den Menschen von seinem Vater berichtet, wie sein Vater ist, wie liebevoll sein Vater ist, wie sehr es sich lohnt, wieder zurück zum Vater zu kommen. Und er hat so viele Menschen geheilt, um die Liebe Gottes offenbar zu machen und zu zeigen, so sehr liebt Gott euch. Er heilt euch auch von den Krankheiten, die euch hier betreffen. So, er hat ihnen die Liebe Gottes offenbart. Aber dadurch, dass er immer wieder von Gott gesprochen hat und von der Liebe Gottes und der Art und Weise, wie Gott seine Liebe ausdrückt, hat er sich die frommen Juden, die immer noch meinten, sie könnten durch Opfern diesen Gott gnädig stimmen, diese frommen Juden hat er sich zum Feind gemacht. Die hatten etwas dagegen. Vor allen Dingen dagegen, dass er ausdrückte, dass er Gottes Sohn ist. Und sie hassten ihn. Und sie haben die Römer dazu gebracht, Jesus ans Kreuz zu nageln. Sie haben ihn dazu gebracht, sie haben ihn Vorwürfe gemacht und haben darauf gedrängt, dass er ans Kreuz genagelt wird. Und dort hat er das Urteil auf sich genommen, obwohl er vollkommen unschuldig war. Jesus hat niemals irgendetwas Falsches gemacht in seinem Leben. Niemals. Er ist unschuldig verurteilt worden. Aber er hat diese Strafe angenommen. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Und Gott hätte alle Möglichkeiten gehabt, ihn dort vorher schon rauszuholen. Aber das gehörte zu Gottes Plan. Das gehörte zu Gottes Plan, dass sein Sohn stirbt am Kreuz. Weil das Urteil, was Jesus da auf sich genommen hat, das ist eigentlich das Urteil, was über uns gesprochen werden müsste, weil wir schuldig geworden sind Gott gegenüber. Er hat es für uns auf sich genommen. Er hat die Schuld erlitten. Er hat sie auf sich gepackt, auf seine Schultern gepackt. Und er ist daran gestorben. Matthäus 27, Vers 46. Und dann, gegen 3 Uhr, schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Schrei, als Jesus am Kreuz hing und Gott ihn verlassen musste. Weil da lag alle Schuld dieser Welt auf Jesus. Und wir wissen, Gott kann keine Gemeinschaft mit Schuld haben. Er kann in der Nähe von Schuld und Sünde, wird er sich immer distanzieren. Und deswegen musste er sich von Jesus distanzieren. Und bei Jesus kam dieser Schrei: Vater, warum hast du mich verlassen? Er war vorher immer ganz eng am Herzen des Vaters und hatte Gemeinschaft mit ihm. Und er brauchte das. Er hat das immer wieder gesucht, also auch hier auf der Erde. Und da in dem Moment, der Vater hatte ihn verlassen. Und er spürte diesen Tod, diese Last, verlassen zu sein von Gott. Und er schrie und kurz darauf ist er gestorben. Mit der Sünde, mit der Last dieser Welt. Aber dadurch, dass Jesus das jetzt auf sich hatte, war auf einmal die Trennung zwischen Gott und uns aufgehoben. Es gab einen Weg der Rettung. Der Weg war wieder frei, zurück zu Gott zu kommen. Ein Zeichen, ein Bild dafür, für diese Trennung zwischen Gott und Menschen, das war ein Vorhang, der im Tempel hing. Ein dicker, dicker Vorhang. Nicht so ein Flusenkram, wo man durchgucken kann, sondern mehrere Schichten Stoff, richtig dick und fest, wo kaum ein Laut hindurchdringt. Und der hing ganz an der Decke bis zum Fußboden und er trennte den Altarraum, da wo man angebetet hat, und den Teil, wo Gott sich immer wieder offenbarte, wo seine Herrlichkeit, seine Gegenwart da war, da wo die Bundeslade, die Dinge drin standen, die er dem Volk Israel gegeben hat, um zu sagen, so hier bin ich und hier begegne ich euch. Und in diesen Raum durfte kein Mensch hineingehen. Deswegen hing dieser Vorhang davor, weil kein Mensch Gott begegnen durfte. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester in diesen Raum rein. Und dem wurde eine Schnur ans Bein gebunden. Falls der nämlich da reingegangen ist und sich nicht vorschriftsmäßig vorher gereinigt hatte, dann fiel der tot um, weil er Gott begegnet ist. Gott erlaubte ihm einmal im Jahr dort hineinzugehen nach dieser Reinigung, aber wenn er das nicht getan hatte, wäre er tot umgefallen. Und damit man ihn da wieder rausholen konnte, dafür war diese Schnur da. Ja? Also Gott zu begegnen mit Sünde bedeutet den sofortigen Tod. Dieser Vorhang hing da. Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Und als Jesus starb, riss dieser Vorhang von oben nach unten auseinander. kein Mensch hätte diesen Vorhang jemals überhaupt zerreißen können. Aber dieser Vorhang von oben nach unten, jetzt fragt euch mehr, wer das wohl gewesen ist, der diesen Vorhang zerrissen hat. Wenn er von oben zerrissen hat, da kam man ohne Leiter sowieso nicht ran da oben. Ja? Und dieser Vorhang zerrissen von oben nach unten. Matthäus 27, 51 bis 52, da lesen wir davon. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde fing an zu beben und Felsen zerrissen. Und Grüfte öffneten sich und viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Das waren die Folgen von dem, als Jesus gestorben ist. Das waren die unmittelbaren Folgen. Das geschah, als Jesus sein Leben aushauchte am Kreuz. Der Vorhang zerriss, der Weg war frei. Frei, direkt wieder zu Gott zurückzukommen. Gräber rissen auf, Tote standen auf. Welche Kraft steckte dahinter, dass Jesus gestorben ist am Kreuz? Für manche war das nur ein Verbrecher mehr, der gestorben ist. Aber geistig gesehen, für die Menschheit gesehen, er hat den Weg frei gemacht zurück zu Gott. Jesus ist nicht im Grab geblieben, das wissen wir, das sage ich jetzt nur am Rande, der Vollständigkeit halber. Auch Jesus ist von den Toten auferstanden und lebt. Er ist nicht im Tod geblieben. So, der Weg ist frei. Aber wie komme ich jetzt zur Errettung? Wie komme ich, kann ich diesen Weg denn gehen? Ich komme nochmal auf dieses Geschehen in Längede zurück. Diese Bohrung, diese große Bohrung, als die gesetzt war, und die konnte nur von oben kommen. Diese 11 Männer da unten, selbst wenn sie das Werkzeug alles dabei hatten, was sie noch hatten, es waren 56 Meter Gestein und Geröll über ihn. Wie willst du 56 Meter nach senkrecht nach oben dir ein Loch graben zur Freiheit? Das ist so ungefähr die Vorstellung der Menschen, wenn sie versuchen, zu Gott zurückzukommen. Unmöglich, oder? Es gibt von unten, von uns aus, keinen Weg zurück zu Gott. Der muss von oben kommen. Der muss von Gott kommen und gebohrt werden, beziehungsweise geschaffen werden, damit wir überhaupt Rettung kriegen. Und auch in Länge ist dieser Weg von oben gekommen. Die Bohrung kam von oben, vom Licht, vom Leben. So, als diese Bohrung gesetzt war, war der Weg frei. Aber jeder Einzelne musste sich noch entscheiden, in diese Bombe zu klettern, damit er rausgezogen wird. Das heißt, er musste sich auf den Weg machen. Er musste sich trauen in diese Röhre hinein, damit er tatsächlich zum Leben zurückkommt. Und das gilt im Geistlichen genauso. Der Weg ist frei zu Gott, aber ich muss ihn auch gehen. Wenn ich ihn nicht gehe, dann bleibe ich im Tod. Dann bleibe ich da unten. Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden und durch ihn müssen sie gerettet werden. Und dieser Name ist Jesus. Es gibt keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden können. Und Jesus sagt dasselbe in Johannes 14, Vers 6. Er sagt, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Und zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist die, für die Kumpel in Länge, da war die Bombe der Weg zur Rettung. Für uns ist Jesus die Bombe, der Weg zur Rettung. Wie kann ich diesen Weg gehen? Wie funktioniert das? Das eine zu wissen, das ist der Weg und ich kann ihn gehen, aber dann muss ich auch wissen, wie. Und vielleicht ist dieses Bild aus Länge, ich muss hineinsteigen. Ich muss mich etwas anvertrauen, was ich nicht unter Kontrolle habe. Ich vertraue mich einer Röhre an, ein Blechsarg, wenn man so will. Da passte man gerade so rein. Da hatte man kaum Luft, da hat man kaum Bewegung. Traue ich mich da rein? Ich weiß nicht, wie viele Kumpel da Platzangst hatten. Keine Ahnung. Aber wenn sie nicht in diese Röhre gegangen wären, dann hätten sie nur noch auf den Tod warten können. Wir vertrauen uns Jesus an. Wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben hinein und ich vertraue dir mein Leben an. Ich übergebe es dir und du darfst es regieren. Das ist der Schritt auf Gott zu. Das ist der Schritt, wo wir sagen, ich gehe den Weg zur Rettung. Und ich bitte Jesus um Vergebung. Dafür ist er gestorben. Er hat alle Schuld auf sich genommen und ich gebe ihm diese Schuld, damit er sie vernichtet. Er hat das bereits getan am Kreuz. Er braucht das nicht nochmal tun, er hat das. Aber er muss es haben, damit er es vernichten kann. Solange ich das behalte, kann diese Schuld nicht vernichtet werden. Also ich gebe ihm die Schuld, bitte um Vergebung und er reinigt mich davon. Und dann vertraue ich ihm mein Leben an und sage so, Jesus, du darfst regieren. Ich verlasse mich komplett auf ihn. Ich habe es selbst nicht mehr in der Hand. So wie die Kumpel, die da in dieser Röhre saßen, die waren darauf angewiesen, jetzt rausgezogen zu werden. Sie hatten das nicht in der Hand. Sie konnten auch nichts daran tun. Und so verlasse ich mich auf Jesus. Du darfst jetzt mein Leben regieren. Du hast es in deiner Hand. Und ich muss was loslassen, das habe ich eben gesagt. Ich muss was loslassen, dass meine Versuche, zu Gott zu kommen. Vielleicht hast du auch schon mal Versuche gehabt. So, ich hab so gedacht, die Kumpel, die da unten in dieser Höhle saßen, vielleicht hatten die tatsächlich noch ihre Spitzhacken und ihre Meißel und ihre Hammer mit und haben versucht zu klopfen. Ihr Versuch rauszukommen, ihr Versuch wieder zum Leben zu kommen, der hatte in dieser Bombe keinen Platz mehr. All diese Mittel, die ich selber versucht habe, mit denen ich selber versucht habe, zu Gott zurückzukommen, all die Opferrituale, die Juden gemacht haben oder die Suche in irgendwelchen anderen Religionen und was ich da dann vielleicht alles gemacht habe, das muss ich zurücklassen. Das sind alles Werkzeuge, die nicht hineinpassen, die nicht mit in die Bombe hineinpassen. Die ist so eng, da passt nur du selbst rein. Und das fand ich ein gutes Bild. Auch die Sünde passt da nicht mehr mit rein. Das muss vorher abgelegt werden. Und das können wir ablegen. Das dürfen wir ablegen. Wir dürfen sozusagen nackt zu Jesus kommen. Und auf dem Weg nach oben geschieht eine Veränderung. Sie waren zum Tode verurteilt und sie kommen jetzt zum Leben. Im Geistlichen passiert auch etwas mit uns. Und ich habe so drüber nachgedacht. Ich glaube, dass diese Kumpel da wirklich in ihrem Sinn sich was verändert hat. Die hatten sich aufgegeben und die bekamen ihr Leben neu geschenkt. Und ich glaube, dass dieses Leben, was sie dann führten, ab dem Moment anders war als vorher. Sie hatten den Tod vor Augen gehabt und sie konnten das Leben jetzt mit ganz anderen Augen betrachten. Ich glaube, dass auch in ihnen sich was verändert hat. Im Geistlichen, wenn wir Jesus unser Leben geben, dann verändert sich in uns auch was. Und zwar was ganz Entscheidendes. Wir kriegen keinen neuen Körper, der bleibt gleich. Aber wir kriegen ein neues Herz, sagt die Bibel. Einen neuen Geist bekommen wir. Und zwar dieser Geist ist dafür da, damit wir mit Gott kommunizieren können, damit wir Gott verstehen können. Und vor allen Dingen, dass Gott zu uns reden kann und Einfluss nehmen kann auf unser Leben, uns helfen kann. Alles Gute kommt von Gott, ja, aber es kommt durch den Geist in uns hinein. Und wenn dieser Geist nicht in der Lage ist, wenn er von Gott getrennt ist, wenn er nicht in der Lage ist, mit Gott zu kommunizieren, dann kann dieses ganze Gute nicht in mich hinein. Und deswegen bekommen wir, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, einen neuen Geist, der wieder in der Lage ist, mit Gott zu kommunizieren und von Gott die guten Dinge anzunehmen, die er schenkt. Wir lesen das bereits im Alten Testament, dass Gott das versprochen hat. Das gehörte mit zu seinem Plan. Ezekiel 36, 26 bis 27. Ich gebe euch ein neues Herz. Und einen neuen Geist, das versteinerte Herz, nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Man könnte jetzt denken, er meint hier das, was hier klopft. Nein, das Herz ist damit nicht gemeint. Das ist bei dir auch nicht aus Stein, sonst würdest du nicht leben. Sondern das ist übertragen gemeint. Das Herz ist der, das macht eigentlich deine Persönlichkeit, dein Wesen aus. Das ist das, was damit gemeint ist. Ja? Und dieses Wesen war vorher nicht in der Lage, mit Gott zu kommunizieren. Und das wird neu. Das gibt Gott neu. Auch unsere Gesinnung gehört dazu. Vers 27, ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Gebote, Gesetze, Rechtsbestimmungen, da kriegt so manch einer vielleicht jetzt so das P ins Auge. Ich brauche keine neuen Gesetze. Ich nehme gerne immer das Beispiel, wenn du ein Auto hast, ne? Lässt du das ab und zu mal warten? Bringst das in die Werkstatt? Machst deinen Ölwechsel? Und wer hat dir das vorgeschrieben? Wer hat dieses Gesetz erlassen, dass du das machen musst? Niemand. Es gibt nur einen guten Rat von deinem Hersteller, der sagt, wenn du alle, 15.000 Kilometer deinen Motoröl wechselst, dann bleibt dein Motor in Ordnung, dann wird er ziemlich lange halten. Wenn du das nicht machst, keine Garantie. Und Gott gibt uns genauso gute Ratschläge. Er nennt das Rechtsbestimmung. Er gibt uns eine Ordnung. Wenn wir danach leben, dann wird es uns gut gehen. Und dann kommen wir zum ewigen Leben. So, wenn wir den Weg gehen, super. Wenn nicht, keine Garantie. Eine Garantie gibt es leider. Genau wie beim Motor. Es gibt die Garantie, dein Motor geht ziemlich schnell kaputt, wenn du das nicht tust. Und es gibt auch eine Garantie, wenn wir uns nicht an die Rechtsbestimmungen und die Gebote Gottes halten, dann führt der Weg zur Hölle, zur ewigen Trennung von Gott. Das ist auch eine Garantie. Ich möchte lieber zum Leben. Und darum möchte ich gerne die Gebote Gottes halten. Das sind für mich keine Gesetze. Das sind für mich gute väterliche Ratschläge, weil er weiß, das ist gut für mich und gut für mein Leben. Aber ich kann es von mir aus nicht halten. Ich schaffe es nicht. Ist mir zumindest im Moment klar. Damals war mir das nicht unbedingt klar. Inzwischen weiß ich, ohne seine Hilfe schaffe ich das nicht. Ich rede immer noch gerne schlecht über andere Leute. Es fällt mir auch nicht unbedingt ganz schwer, ab und zu mal zu lügen. Nicht unbedingt so ganz direkt, aber so halb dran vorbei oder irgendwelche Dinge nicht sagen, ist auch Lüge, wenn es nicht die Wahrheit ist. Es gibt so viele andere Herausforderungen, brauche ich gar nicht nennen. Ich glaube, du weißt selber, wie schwer es manchmal ist, das Richtige zu tun, oder? Wie sehr sich da innerlich was gegen wehrt und du lieber was anderes machen würdest. Wir können es nicht von alleine. Wir brauchen seine Hilfe dazu. Und die gibt er uns. Das ist der Grund, warum wir einen neuen Geist kriegen, ein neues Herz kriegen, damit wir diese Rechtsbestimmung halten können. Weil er uns hilft dabei, weil er uns die Kraft gibt. Und das fällt uns leicht. Wir haben eine neue Gesinnung. Wir wollen gerne und er hilft uns dabei. Das ist eine Veränderung, die in uns passiert. Durch die Wiedergeburt, so nennt sich das. Wenn wir Jesus unser Leben geben, dann werden wir von Neuem geboren. Dann haben wir ein neues Leben geschenkt bekommen. Übrigens auch da gibt es diesen Vergleich zu den 11 Kumpel. Wir haben vorher in einer Welt gelebt und wurden beeinflusst von nicht immer guten Dingen. Ja? Anderen Leuten, die betrogen haben, die gelogen haben, die was weiß ich nicht alles gemacht haben. Und wir haben uns davon auch beeinflussen lassen. Wir waren daran gewöhnt. Und die Kumpel, die haben 11 Tage in der Finsternis gesessen. Unwirtliche Zustände. Sie haben sich daran gewöhnt, 11 Tage lang. Und sie waren in der Tiefe, knapp 60 Meter tief. Und wenn du aus 60 Metern wieder nach oben kommst und dann einfach so nach Hause gehst, dann stirbst du. Sie brauchten erst eine Umwandlung. Sie mussten erst in eine Dekompressionskammer, weil der Druck da unten ist viel größer als oben, hier, auf unserem Niveau. Und deswegen mussten sie erst für, ich weiß nicht wie lange, in eine Dekompressionskammer, damit sie sich an die neue Umgebung gewöhnen können. Und abgesehen davon mussten sie ihre Augen wieder an die Helligkeit gewöhnen. Ich kann mich erinnern, ich habe mal irgendwann Bilder gesehen, die haben alle erstmal Sonnenbrillen aufgekriegt. Die konnten nicht gleich in das Licht gucken. Die brauchten diese Veränderung. Und das ist für mich ein Bild da drauf. Wir brauchen diese Veränderung, wenn wir mit Gott leben wollen. Wir können es nicht von Anfang an. Aber der Herr verändert uns. Nur, dass das nicht ein paar Stunden geht, diese Veränderung, sondern ein bisschen länger braucht. Aber Gott hat Geduld. Aber das Erste, das Grundsätzliche, wir bekommen ein neues Herz und sind in der Lage, mit Gott zu leben, mit ihm zu reden, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen und in diesem Leben auch zu leben. Wir sind wieder an der Quelle des Lebens, wo wir vorher nicht waren. Genau wie die Kumpel. Ja, die waren nicht an der Quelle des Lebens da unten. Dass sie dort überhaupt überleben konnten, sind Wunder genug. Das könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das sind einige Dinge, die das überhaupt ermöglicht haben. Die waren nicht an der Quelle des Lebens. Aber als sie nach oben waren, waren sie wieder am Leben. Das nennt sich das Wunder von Längede. Und das Wunder von Längede hat diese 11 Männer gerettet. Das Wunder von Golgatha hat Millionen Menschen das Leben gerettet. Und es werden täglich mehr. Jeden Tag kommen Menschen dazu, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und gerettet werden. Die dann wissen, ich komme ins ewige Leben. Ich habe nicht den Tod vor mir, sondern das Leben vor mir. Wenn du noch nicht dazugehörst, ich lade dich ein dazu. Jesus steht da und will dir helfen. Nicht mit einer Bombe, sondern mit seiner Hand, mit seiner ausgestreckten Hand. Und wenn du das noch nicht getan hast, wir helfen dir gerne dabei. Ich möchte, dass du lebst, zum Leben kommst und gerettet wirst. Amen.